Vis-à-vis.
Guten Tag, Herr Paul.
Hallo, guten Tag, Frau Krempel.
Ich habe mal in die Statistik geschaut. Jedes Jahr werden 100 Milliarden Euro in Deutschland vererbt. Und man muss sagen, ganz oft führt das zu Zoff in den Familien. Worum geht es denn eigentlich da? Geht es da ums Geld oder eher ums Porzellanservice der Mutter?
Ja, mit dem Porzellanservice ist ja so ein Klassiker. Da denkt man dran. Oder die Kommode oder was weiß ich, was auch immer. Es geht letztendlich den Erben meist darum, eine Auffüllung ihrer Gerechtigkeitskonten hinzubekommen. Und Gerechtigkeit kriegt man einerseits über so ein Hilfsmittel mit Geld. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch die Frage, wie die Wertschätzung, die unterschiedlich für die unterschiedliche Leistung für die Familie ausgeglichen wird. Also es ist eine Gemengelage. Es geht oft auch einfach um die Beziehung der Erben zueinander und die Beziehung der Erben zu den Erblassern, was da war. Also es ist eine Gesamtsichtweise, die da erforderlich ist, um zu erfassen, um was es da wirklich geht. Aber ums Geld alleine geht es oft nicht nur.
Und wie muss ich mir das aber vorstellen, wenn so eine Familie, meinetwegen die Geschwister vor Ihnen sitzen, ist das wirklich mit Tränen verbunden oder wie emotional wird das alles?
Also am Anfang weinen sie sicherlich nicht, aber es gibt die Regel, dass man sagt, es gibt eine sogenannte feuchte Mediation und es gibt eine trockene Mediation, auch beim Notariat ganz genauso. Und manchmal, wenn man es schafft, die emotionale Ebene zu erreichen und die Beziehungsebene wirklich tief zu berühren, dann wird es auch, ja, dann wird's auch emotional, dann fließen auch mal Tränen, dann ist auch mal eine Verzweiflung, dann ist auch mal eine Wut, dass man sich schlecht behandelt fühlte, dann ist auch mal das Gefühl der Ungerechtigkeit und immer ungerechtet und du hattest es immer besser und du hast schon das und das und jetzt schon wieder und so. Das kann dann schon sehr emotional werden und dafür hole ich mir dann manchmal auch ganz gezielt eine Kollegin dazu, auch ganz gezielt eine Frau dazu, um also auch das Ganze gendermäßig abzudecken, gerade wenn die Betroffenen eben halt nicht nur reine Männer sind, die vor mir sitzen, die aus dem psychosozialen Bereich kommt und die damit dann auch eine andere Fähigkeit beherrscht, nochmal die Emotionen der Betroffenen aufzufangen und auch für die Lösung des Konflikts konstruktiv zu nutzen.
Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Woran entzündet sich dann eigentlich so ein Streit im Erbfall? So ganz konkret, vielleicht ein paar Beispiele.
Es gibt so Klassiker. Also es gibt einen Klassiker, der zum Beispiel da ist, was man schon vorher bekommen hat. Also ein Elternteil oder die Eltern haben ein Kind in der Vergangenheit möglicherweise schon mit Geldzahlungen hier und Geldzahlungen dort und das kommt plötzlich dann raus im Zusammenhang und dann die Frage, wie weit wird das angerechnet aufs Erbe, also die Frage, wie wird Gerechtigkeit hergestellt. Zweiter Fall, ein Fall, der, denke ich mir, enorm zunimmt, nämlich die Frage, ob ein Elternteil einen großen Betreuungsaufwand gefordert hat und ob dieser möglicherweise von einem Kind, meistens übrigens von den Töchtern, geleistet wird. Und dann die Frage, wie wird das vergütet? Die Frage, wie wird es eigentlich berücksichtigt bei der Erbteilung, dass eine oder einer der Erben seine Lebensbiografie dem untergeordnet hat, der Versorgung. Und die anderen waren, keine Ahnung, entweder waren sie weit weg oder hatten kein Interesse und zum Schluss sagen, ich will aber mein Drittel und der betreut. Also das ist eine Geschichte. Dann gibt es viel um diese, heute wird ja immer später vererbt. Ja? Also wir werden alle viel älter und die Erbfälle treten viel später ein. Da gibt es noch diesen Segen des Berliner Testaments, dass man am Ende erst warten muss, bis der Letzte stirbt. Bis beide Eltern tot sind.
Da ist man selbst schon über 60.
Man dann oft schon ganz alt und hätte das Geld wahnsinnig gut gebrauchen können, wenn man in jungen Jahren war und in der Aufbauphase war und jetzt ist man plötzlich viel älter und braucht es eigentlich nicht mehr so richtig. Und dann ist die Frage, wie wird dann damit umgegangen, dass schon die unterschiedlichen Lebensbiografien unterschiedlich sind. Die jungen Kinder, manchmal Kinder aus zweiter Ehe, sind noch klein, brauchen noch viel mehr. Die älteren Kinder aus erster Ehe. Die Versorgung der zweiten Ehefrau ist oft die große Frage.
Und so. Also Patchwork macht es nicht gerade einfacher.
Ganz genau. Ja. Und auch nicht einfacher macht es die unverheirateten Konstellationen, die natürlich auch steuerlich nicht privilegiert sind. Ja, das gibt auch noch mal eine kleine Schieflage, die da auftritt.
Also wenn man die Lebenspartnerin quasi versorgen möchte.
Und die möglicherweise sich ganz klasse um den Erblasser gekümmert hat. Aber dann die Frage, wie wird sie abgesichert? Ja?
Das sind jetzt wirklich komplizierte Fälle mit vielen Verwirrungen. Wie gehen Sie denn an sowas ran? Da sitzt eine Familie vor Ihnen, jemand ist gestorben, da ist ja auch dann viel Trauer im Spiel. Und dann sagen Sie vor allem, diese emotionale Ebene kommt da noch rein. Wie geht man denn dahin, dass man da wirklich eine gerechte Aufteilung findet, wo man dann miteinander zufrieden ist? Weil oft sind das ja auch Geschwister, die sich halt ein Leben lang kennen, die sich schon immer irgendwie behagt haben.
Also zunächst mal ist ein ganz strukturiertes Verfahren. Man versucht zunächst erstmal die Geschichte zu erfassen, versucht zu erfahren, was die jeweiligen Sichtweisen sind. Dann werden die Themen gesammelt und dann geht man jedes einzelne Thema nacheinander an und versucht von allen Beteiligten die Interessen und Bedürfnisse zu erfragen. Und gibt es bestimmte Techniken, mit denen man das tut. Und man versucht natürlich, das Ganze in eine positive Ebene reinzubringen, durch positive Konnotation dessen, was gesagt worden ist. Und es ist ein manchmal sehr mühsamer, kleinteiliger Prozess, der ein sehr genaues Hinhören auch auf die damit verbundenen Emotionen bedeutet, der auch voraussetzt, dass man die mit den einzelnen Äußerungen verbundenen Emotionen erfasst, auch adressiert. Übrigens auch, Sie haben gesagt, nach dem Todesfall, da ist auch Trauer, ja, auch das letztendlich auch das erfasst, was das bedeutet, dass da eine Lücke ist. Und eben oft auch die Frage dann so ganz platt, was würde denn jetzt Ihr verstorbener Vater dazu sagen? Ja, oder was glauben Sie, was Ihre Eltern dazu sagen würden zu dem? Teilweise geht man so weit, dass ich dann sage, was halten Sie davon, wenn ich jetzt einfach meinen Stuhl für Ihre Eltern hier hinstelle? Und wollen Sie da mal drauf sitzen? Wollen Sie es mal ausprobieren, wie das ist? Also man versucht über eine Vielzahl von, wir sagen einerseits Techniken, aber es ist ein bisschen mehr, es ist auch eine Haltung, die dahinter steht, die Beteiligten zu motivieren, über das zu gucken, was sie so als klaren Positionen im Kopf haben, von dem, was sie meinen, was sie unbedingt erreichen wollen. Da versucht man sie mit vielen kleinen Schritten wegzulenken, hin zu dem, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Und das natürlich dann miteinander in Verbindung zu setzen, zu den anderen Geschwistern zum Beispiel.
Mhm. Sie hatten mal einen Fall mit drei Brüdern. Da war nämlich genau das Haus oder die Aufteilung von Immobilien ein Problem. Wie haben Sie das gelöst?
Ja, das ist war ein schöner Fall. Da waren drei Brüder. Und es gab ein Haus in Bayern, ein Elternhaus des Vaters. Und es gab hier in Berlin-Nikolassee ein wunderschönes Dreifamilienhaus. Im Erdgeschoss wohnte der jüngste Bruder. Im ersten Obergeschoss wohnten die Eltern. Und das Dachgeschoss war vermietet. Die hatten schon ein Jahr lang versucht, eine Teilung hinzukriegen, miteinander, schon ein Jahr gesprochen.
Großes Konfliktpotenzial.
Ja, und die, insbesondere der mittlere Bruder, der eine sehr schlechte Beziehung zu seinen Eltern hatte, der hatte eine gute Beziehung zu seinem Vater, aber zu seiner Mutter überhaupt nicht. Das war der entthronte Zweitgeborene, der von dem Dritten, und dann nach kaum war der Dritte da, hatte er keinerlei Liebe mehr gekriegt. Das haben wir alles habe ich alles rausgearbeitet. Aber ich kam irgendwie nicht weiter. Es stockte irgendwie und ich dachte, was kannst du jetzt machen? Und wir hatten noch ein Thema, nämlich die Verteilung des Hausrates. Und die hatten offenbar ganz viel Hausrat und hatten offenbar ganz wunderschöne Dinge im Hausrat. Und dann habe ich gefragt, was, und ich hatte Listen gemacht alle und die machten sie mit. Und wir kamen immer nicht zurecht. Alle wollten sie die gleichen Gegenstände. Und dann ging ich zu einer Sekretärin und holte mir da drei Streichhölzer und machte einen langen, einen mittleren und einen kurzen, die ich dann zwischen Zeigefinger und Daumen hat, und die zogen die dann. Das heißt, da war schon mal aufgelöst dann die älteste, mittlere und jüngste, sondern es ging noch um längsten Streichholz, zweitlängsten Streichholz und kurzen Streichholz. Und ich, der den längsten hatte, durfte das erste Hausratsgegenstand, der den mittleren hatte, das zweite Hausratsgegenstand, der dritte und dann wieder von vorne los. Und das machte ich, und da fingen die Brüder plötzlich an, über diese Hausratsgegenstände sich zu unterhalten. Ging es gar nicht mehr ums Erbe. Da ging es um die Frage, ach, die Kommode fandst du schön? Die fand ich immer ganz doof. Oder erinnerst du dich noch an dem Schreibtisch? War der nicht von dem? Nee, der war von dem Onkel. Und so, echt, wirklich? Und plötzlich kam eine große Lebendigkeit zwischen diesen drei Brüdern auf. Die haben gefühlt in affenartiger Geschwindigkeit, in ganz viel Lebendigkeit diesen Hausrat verteilt, bis auf Kleinkram, waren sich total einig da drin. Und nachdem das geschehen war, habe ich eine kurze Pause gemacht und habe gefragt, und was machen wir jetzt mit dem Rest? Hier war gerade so eine gute Stimmung. Und schon kam ein toller Vorschlag von dem mittleren Bruder, der sagte, weißt du was, ich will gar kein Geld haben. Ich mache mit dir zum jüngeren Bruder, wir bleiben Eigentümer des Hauses Nikolassee, der älteste Bruder, Haus im Bayern am See, die haben in wenigen Minuten die Finanzausgleiche geregelt, wer wem was zu zahlen war. Da war auch genug Geld da aus dem, was sonst hinterlassen war.
Also da war der Knoten geplatzt.
Und es war wirklich so. Und ich sehe das noch vor mir, wie sie vorher vollkommen verstockt diese Brüder waren. Alle ein bisschen blass im Gesicht und ein bisschen kniffige Lippen. Und plötzlich waren es einfach lebendige, fröhliche Brüder.
Herr Paul, Sie vermitteln schon seit etwa 30 Jahren in Familien, die sich ums Erbe streiten. Und was mich da überrascht hat, Sie haben mir erzählt, dass etwa die Hälfte Ihrer Fälle vor dem Todesfall kommt, wo es also erstmal darum geht, das Testament überhaupt zusammen aufzusetzen. Haben Sie den Eindruck, dass es immer mehr Familien sind, die sich rechtzeitig darum kümmern?
Ich glaube schon. Beschäftigung mit dem Tode ist ja bei uns tabuisiert. Testament ist bei uns tabuisiert. Viele Leute vertrauen darauf, dass wir gute gesetzliche Regelungen haben. Die haben wir auch, aber für viele Fälle trifft sie eben nicht ausreichend zu. Und es wird viel mehr diskutiert, wie notwendig es ist, sich rechtzeitig um den Nachlass zu kümmern. Ich merke das bei mir in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie viel auch letztendlich sich Gedanken machen über eine rechtzeitige Nachlassplanung.
Wann ist denn rechtzeitig eigentlich?
Testamente werden meistens gemacht, wenn Leute alt sind. Ich finde, man sollte wenn man 60 ist, sollte man sich darum kümmern. Man sollte übrigens alle 5 Jahre sich so ein Testament nochmal angucken, ob es noch stimmt. Ja, also kann ja auch sein, dass dann andere Schwerpunkte sind. Kann auch sein, der man eine Ausbildung zugedacht hat, hat die Ausbildung hinter sich. Oder da gibt es schon andere Dinge, die da hinzukommen. Alle 5 Jahre, sagen wir, Profis sollten man sich's nur angucken. Und das nimmt doch zu, dass Leute sich Gedanken machen über die eigene Nachlassplanung. Ich glaube sowieso, Tod, die Tabuisierung des Todes, diese ganzen vielen Fragen jetzt um Sterbehilfe und so weiter, die also auch politisch gestellt werden. Viele Fragen auch um Erbschaftssteuer. Ja, auch das ist ja ein wichtiger Aspekt, der ja auch zunehmend diskutiert wird.
Wenn man rechtzeitig verteilt, kann man da sparen.
Genau. Und ich finde es immer richtig, dass Steuern gezahlt werden. Von irgendwas müssen ja die öffentliche Hand auch die Mittel haben. Aber ich denke mir, man muss sich klug überlegen, an welchen Stellen man auch die Möglichkeiten nutzt, die einem der Gesetzgeber gibt, um dort einen klugen Weg zu gehen. Ich glaube, dass das zunimmt.
Herr Paul, ich danke Ihnen für das Gespräch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.